Wir wollen uns heute in der Predigt mit einer Glaubensheldin beschäftigen. Wenn wir an das Wort Held denken, denken wir normalerweise an Männer aus Sport oder Krieg. Muhammad Ali zum Beispiel, Held der Sportgeschichte. Sein Ruhm begründet sich vielleicht auf den legendären Kampf 30. Oktober 1974 in Kinshasa, Zaire damals. Muhammad Ali war krasser Außenseiter. Sein Gegner damals, George Foreman, galt als unbesiegbar. Aber in der 8. Runde, da schlägt Ali George Foreman K.O. Und am Ende sagt er, I am still the world's greatest. Ich bin immer noch der beste Boxer der Welt. Das sind Helden, so wie wir sie aus dem Sport kennen. Underdogs, die sich hochkämpfen, die sich nicht kleinkriegen lassen und dann am Ende ihren Gegner zu Boden schlagen und sagen, wir sind die Größten. Oder aus dem Krieg kennen wir Helden, Krieg, Politik, so diese Ecke. Alexander, König eines unbedeutenden griechischen Staates Makedonien, fängt an, seine Nachbarstaaten anzugreifen, bringt Griechenland unter seine Kontrolle, aber er hört damit nicht auf. Er geht weiter, greift das große persische Weltreich an. Vielleicht erinnern wir uns aus dem Geschichtsunterricht, 333 bei Issos Keilerei. Und er besiegt den Perserkönig. Aber auch das ist ihm nicht genug. Er zieht nach Ägypten, er zieht bis hin nach Indien. Überall ist er siegreich. Alexander der Große wird er genannt. Das sind die Glaubenshelden dieser Welt. Nicht die Glaubenshelden, das sind die Helden dieser Welt. Wenn wir jetzt aber zu den Helden der Bibel kommen, dann stellen wir erstmal fest, diese Helden sind aus ganz anderem Holz geschnitzt. Da, wo die Helden dieser Welt sich ihrer eigenen Stärke rühmen, da sind die Helden der Bibel sich ihrer eigenen Schwäche sehr wohl bewusst. Und sie nutzen diese Schwäche ganz bewusst, um mit Gott in Beziehung zu treten. Wo sich die Helden der Welt rühmen, dass sie selbst die Größten und die Stärksten sind, da stellen die Helden der Bibel ihre Schwäche heraus und zeigen auf die Größe Gottes. Es geht ihnen darum, Gott zu verherrlichen und zu ehren. Eine solche Glaubensheldin schauen wir uns heute näher an. Und zwar lesen wir von ihr in Lukas 1, die Verse 26 bis 38. Es geht um Maria, die Mutter von Jesus. Und wir wollen uns von ihr inspirieren lassen, wie sie Gott begegnet ist, wie sie eine Beziehung zu Gott aufgebaut hat. Ich lese Lukas 1, Vers 26. Da heißt es, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das ist eine höfliche Umschreibung dafür, dass sie keinen Geschlechtsverkehr hatte. Wie soll ich da schwanger werden, fragt sie sich. Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im 6. Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Auf zwei Dinge wollen wir näheres Augenmerk legen. Zwei Aspekte, wo uns Maria inspirieren kann für unseren eigenen Glauben. Und ich möchte damit anfangen, dass wir feststellen, Maria zeigte sich tief berührt von Gottes Botschaft. Wir lesen in Vers 28, da sagt der Engel zu ihr, oder da heißt es, der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Du bist begnadet, Maria, sagt der Engel. Das heißt, Gott hat dir Gnade geschenkt. Gott schenkt dir Gnade. Ich will sagen, Gott wirkt in deinem Leben. Er tut etwas mit deinem Leben. Er hat dir vielleicht einen Auftrag gegeben oder er schenkt dir eine Fähigkeit, die du für andere einsetzen kannst. Jetzt hier in diesem Fall natürlich die Gnade, dass sie den Heiland zur Welt bringen darf. Gott wirkt an dir und in deinem Leben. Das sagt der Engel zu Maria. Und dann sagt er, der Herr ist bei dir. Gott ist bei dir, Maria. Es gibt keinen Augenblick, wo du dich nicht an ihn wenden könntest. Wenn du fröhlich bist, kannst du dich an ihn wenden und ihm danken. Wenn du traurig bist, kannst du ins Gebet gehen und deine Sorgen vor ihn ausbreiten. Der Herr ist bei dir. Jeden Augenblick, wo du ihn brauchst, ist er für dich da. Diese Botschaft übermittelt der Engel Maria und dann heißt es als Reaktion, wie sie darauf reagiert in Vers 29, Maria erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Maria erschrickt, das heißt, es geht ihr zu Herzen. Es erschüttert sie in ihrem Weltbild, in ihrem Selbstbild und in ihrem Gottesbild. Maria sagt, Mensch, ich habe Gott ganz anders gedacht. Ich dachte, Gott wäre weit weg, der würde sich nicht um mich kümmern. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Gott sich mir zuwendet. Ich bin doch nur ein Teenager-Mädchen, völlig unbedeutend, in einem völlig unbedeutenden Dorf zur Welt gekommen. Und da soll ich von Gott begnadet sein? Sie erschrickt darüber, es bewegt sie, es erschüttert ihr Weltbild. Sie lässt sich davon berühren, es bringt sie durcheinander. Und es heißt hier, sie überlegte, was das zu bedeuten hatte. Nochmal Vers 29, sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie geht dem also gedanklich nach und sagt, was heißt das denn, ich bin begnadet? Oder Gott ist bei mir, wo erlebe ich das in meinem Leben? Wie kann ich das vielleicht noch mehr erleben? Wie kann das sich noch mehr entfalten, diese Gnade? Oder dass Gott gegenwärtig ist in meinem Leben? Maria zeigt sich tief berührt von dem, was Gott zu ihr sagt. Wie ist das bei uns? Berührt uns das noch, wenn Gott uns etwas sagt, vielleicht durch die Predigt oder durch das Lesen der Bibel? Sind wir dann berührt oder verhallt das einfach so? Wir sind jetzt ja gerade in der Adventszeit immer wieder konfrontiert mit irgendwelchen Weihnachtsaussagen, vielleicht durch Liedern oder Bibelverse, die wir auf irgendwelche Karten sehen. Oder wenn wir im Hauskreis über irgendwas sprechen oder nachdenken, wenn wir in der Predigt ein Wort Gottes hören, was machen wir dann damit? Berührt uns das? Oder geht das hier ins eine Ohr rein und dann geht das einmal durch und durchs andere Ohr wieder raus? Ist das alles kalter Kaffee, der uns nicht mehr interessiert? Da können wir uns von Maria inspirieren lassen, wie sie Gottes Wort aufgenommen hat und wie sie darüber nachgedacht hat und wie sie es sie wirklich tief bewegt hat. Sie hat sich überlegt, was heißt denn das, was da verkündigt wird? Was bedeutet denn die Weihnachtsbotschaft für dich jetzt ganz persönlich, meine ich? Dass Gott Mensch geworden ist und dass er zu dir kommen möchte, dass er Gemeinschaft mit dir haben möchte. Wo zeigt sich das in deinem Alltag? Wo erlebst du Gott? Wo könntest du ihn vielleicht noch mehr erleben, als du es jetzt schon tust? Seht ihr, die Worte Gottes sind wie Wegweiser. Sie wollen uns einen Weg zeigen. Es genügt nicht, diese Worte einfach zu hören und zu sagen, ja, finde ich gut oder schlecht oder gefällt mir jetzt nicht in der Art und Weise, wie der Pastor das sagt oder die Bibelübersetzung, in der das steht, ist mir jetzt ein bisschen altmodisch oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, diese Worte aufzunehmen und ihnen zu folgen. Sie wollen dich zu etwas bringen. Die Worte Gottes wollen dich zum Ziel führen. Sie wollen dich zu Gott hinleiten. Das Entscheidende bei Wegweisern ist, dass wir ihnen auch nachgehen müssen. Wenn wir hier den Gemeindeparkplatz verlassen, rechts abbiegen und immer weiter geradeaus fahren, noch durch Steinbeck durch, kommen wir irgendwann an eine T-Kreuzung. Und da gibt es ein Hinweisschild. Tosch steht, 10 Kilometer steht da drauf, nach links abbiegen. Da wohne ich, das ist meine Heimat. Wenn ich jetzt vor diesem Schild stehen bleiben würde und sagen würde, ja, dieser gelbe Pfeil, gelb, mag ich gar nicht, ist nicht meine Farbe. Also ich mag blau, ne? Und außerdem, der ist so alt, das ist so irgendwie altmodisch, das ist nicht mehr modern aufbereitet. Und außerdem, warum steht da noch Rotenburg mit drauf? Ne? Hätten die nicht ein eigenes Ding für Tosch machen können? Da kann man viel philosophieren, aber man kommt nicht nach Hause. Das ist das Problem. Man kommt nur nach Hause, wenn man diesem Wegweiser folgt. Nichts anderes ist es mit den Worten Gottes. Wenn Gott dir etwas sagt, folge dem. Gehe dem nach, denke darüber nach, was das in deinem Leben bedeutet, wo sich das konkret zeigt oder wo sich das noch nicht zeigt, aber es sich zeigen könnte. Und um nochmal in dem Bild zu bleiben von dem Wegweiser und dem Autofahren, zu Gott kommt man nicht auf dem Beifahrersitz. Du könntest zu mir ins Auto steigen und ich könnte dich nach Toschstedt fahren, wir könnten uns dabei unterhalten, du müsstest gar nicht auf den Weg achten und wir würden in Toschstedt ankommen, weil ich den Weg gut kenne. Bei Gott geht das nicht. Du kannst nicht zu mir auf den Beifahrersitz dich setzen und ich fahre dich zu Gott. Sondern zu Gott kommt man nur auf dem Fahrersitz. Wir müssen auf den Fahrersitz rutschen und selber unseren Weg finden. Alles, was wir hier in Liedern und in der Predigt hören, das sind grobe Richtweiser, grobe Wegweiser. Aber was das in deinem Leben persönlich bedeutet, das kannst nur du rausfinden. Und das ist auch ein ganz spezieller Weg, den nur du so hast. Und nur du kannst ihn so finden, wie deine Beziehung zu Gott genau aussieht. Ja, man kann sagen, du brauchst eine Beziehung zu Jesus. Ja, ist richtig. Aber was das genau bedeutet, das musst du in deinem Leben genau ausbuchstabieren. Das wird auch einzigartig sein. Keiner wird so eine Beziehung haben zu Jesus, wie du es hast. Deswegen kann dir das keiner nach Schema F vormachen und einfach sagen, komm, setz dich auf den Beifahrersitz und fahr mit. Da inspiriert uns Maria. Sie war erschüttert von dem, was der Engel ihr gesagt hat und sie hat darüber nachgedacht. Das hat sie tief bewegt und sie ist dem gedanklich gefolgt. Eine zweite Sache möchte ich mit euch beleuchten, wo Maria uns inspirieren kann. Und zwar fügt sich Maria in den Willen Gottes in ziemlich beeindruckender Art und Weise. Wir müssen uns klar machen, dass der Engel hier von Maria viel fordert und ihr viel zumutet. Du wirst schwanger werden, ohne dass ein Mann mit dir Geschlechtsverkehr hat, ohne dass du vorher verheiratet warst. Das war zur damaligen Zeit für eine junge Frau eine Katastrophe ersten Ranges. Die Gesellschaft wird sie verachten, die werden tuscheln im Dorf, die werden sagen, das geht überhaupt nicht. Die werden sich aufregen und das Maul zerreißen, Maria ist unten durch. Klingt ja toll, so, oh, den Messias zur Welt zu bringen, super Sache. Bist eine der berühmtesten Frauen der Geschichte damit. Ja, im Nachhinein, 2000 Jahre später, aber konkret vor Ort war das ein echtes Problem für sie. Aber sie reagiert darauf in Vers 38, dass sie sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Ich bin die Magd des Herrn, ich bin die Dienerin des Herrn. Ich stelle das nicht in Frage, was du mir hier von Gott verkündigst, sondern ich tue das, was du sagst. Ich füge mich dem Willen Gottes. Ist das überhaupt richtig, sich so zu fügen? Hätte sie nicht auch sagen können, pass mal auf, mein Bauch gehört mir Und bevor da etwas drin wächst, möchte ich mal wenigstens gefragt werden. Ja? Nicht einfach angekündigt und so ist es und so weiter. Und natürlich ist das auch ein richtiger Aspekt. Wir können uns im Leben nicht alles gefallen lassen. Und ich würde immer sagen, wenn dich etwas stört im Leben und du kannst es ändern, dann verändere es. Wenn eine Situation nicht tragbar ist, dann setz alle Hebel in Bewegung, um es zu ändern. Aber was ist mit den Dingen, die man nun mal einfach nicht ändern kann? Das ist ja so eine Situation, in der Maria sich hier befindet. Sie wird ja nicht gefragt, sondern Gott hat das einfach so entschieden. Die Situation ist so, wie sie ist. Das haben wir ja auch in unserem Leben. Situationen, die man einfach nicht ändern kann. Ich denke zum Beispiel an körperliche Konstitution. Natürlich, man geht zum Arzt, wenn es einem nicht gut geht. Vielleicht kann da auch was gemacht werden und man macht es, man strengt sich an, vielleicht ein bisschen Sport zu machen, was auch immer. Aber irgendwann ist es auch, dass man sagen muss, ja, damit muss ich leben. Das ist nun mal so, wie es ist. Oder in Familienkonstellationen, wo man sagt, na gut, theoretisch könnte man natürlich weglaufen, aber das wäre eine derartig schlimme Konsequenz. Das kann man nicht machen und das ist ja auch nicht Gottes Wille, weil das alles noch so im Rahmen ist, was hier abläuft. Da möchte Gott, dass ich bleibe. Dann ist das eine unveränderliche Situation. Was machen wir in solchen Situationen? Und hier zeigt Maria Weisheit, weil sie bei solchen unveränderlichen Situationen sagt, ich füge mich in den Willen Gottes. Ich sage ja dazu, ich kämpfe nicht gegen das Leben an. Das ist ihre Weisheit. Ich kämpfe nicht gegen Dinge an, die nicht veränderbar sind. Was veränderbar ist, verändere ich. Aber was nicht veränderbar ist, das nehme ich an. Das ist eine tiefe Weisheit. Und nicht selten haben Menschen diese Weisheit nicht, wissen nichts von dieser Weisheit, sondern sie kämpfen permanent gegen ihr Leben an. Das sind Dinge, die können sie nicht verändern, aber sie hadern damit, immer und immer wieder. Dann geht es immer wieder darauf, ja, warum bin ich so? Warum bin ich so? Warum geht es mir körperlich so? Wieso ist meine Familie so? Warum ist es in meiner Ehe so? Und man ist unzufrieden und man hadert über Dinge, die man nicht ändern kann. Und das ist eine sehr ungesunde Art und Weise zu leben, weil wir verzehren dadurch unsere Kräfte. Kräfte, die wir anderweitig einsetzen könnten, werden dadurch verschwendet, dass wir immer wieder hadern mit Dingen, die wir doch nicht ändern können. Außerdem verbohren wir uns in eine bestimmte Sichtweise. Wir sind verbohrt in eine bestimmte Sichtweise, weil wir immer dieses Problem sehen und dagegen angehen. Um es in einem drastischen Bild zu beschreiben, stellt euch einen Menschen vor, der gegen eine Wand läuft, mit voller Wucht. Und wenn er wieder zu Bewusstsein kommt, nimmt er Anlauf und läuft wieder dagegen mit voller Wucht. Man möchte diesen Menschen in den Arm nehmen und sagen, Mensch, lauf doch nicht immer gegen diese Wand. Ja, die steht da einfach. Du kannst doch nicht immer wieder dagegen laufen. Aber Frage, läufst du in bestimmten Situationen deines Lebens immer wieder gegen die gleiche Wand? Haderst du mit Dingen, die man nicht ändern kann? Nicht in konstruktiver Art und Weise, sondern in negativer Art und Weise? Hier gilt es, die Weisheit von Maria auch zu lernen. Man könnte es so ausdrücken, zu sagen, ich nehme das Leben aus Gottes Hand. Das, was ich nicht ändern kann, das akzeptiere ich. Und ich sage Gott, du hast diese Situation in meinem Leben jetzt so zugelassen. Ich kann sie nicht ändern, aber ich möchte das Beste daraus machen. Und ich möchte, dass du mich in dieser Situation begleitest und mir vielleicht Wege aufzeigst, wie ich damit gut umgehen kann, Möglichkeiten aufzeigst, es gut zu machen. Das wird Kräfte freisetzen, weil wir nicht immer gegen angehen, sondern einmal das akzeptieren. Dann haben wir Kräfte für etwas Neues, für etwas anderes. Und es ermöglicht auch eine neue Sicht. Ich möchte das mal an einem konkreten Beispiel deutlich machen. Und zwar, wenn unsere Kinder groß werden, dann gehen sie häufig eigene Wege. Und wir als Eltern hatten da andere Vorstellungen. Ihr grinst und nickt, ne? So ist das. Man hat da unglaublich viel Liebe und unglaublich viel Zeit reingesteckt in die Erziehung. Und dann fangen die plötzlich an, ihre eigenen Wege zu gehen. Und das ist ja eine Situation, wo man auch gedanklich weiß, natürlich, das muss so sein. Ich kann ja nicht einem erwachsenen Menschen zwingen, dass er sich zu Jesus bekehrt. Das Zwingen geht ja sowieso nicht mit Bekehrung und an erwachsenen Menschen schon gar nicht. Die sollen ja frei sein, ihre Wege zu gehen und die müssen auch ihre Fehler machen. Und doch ist das schwierig und oft rennt man dann dagegen an. Man hadert beständig damit und man vergoldet seine Kräfte, immer wieder darüber zu hadern und vielleicht auch auf ungute Weise seinen Kindern immer wieder diese Sache reinzudrücken. Und das führt gar nicht zu etwas Positivem, sondern ganz im Gegenteil, das macht die Sache immer nur noch schlimmer. Das Kind baut immer noch eine größere Mauer auf und ist dann immer noch mehr unzufrieden. Und das wäre so eine Situation, wo man diese Weisheit anwenden kann und sagen kann, ich nehme das Leben aus Gottes Hand. Ich akzeptiere das, dass Gott das zulässt, dass sich Menschen völlig frei entscheiden dürfen, für oder gegen den Glauben. Ich akzeptiere, dass mein Kind einen Lebensweg geht, den ich momentan nicht gutheißen kann. Aber er soll auch seine Fehler machen und seine Erfahrungen machen. Wenn wir das so aus Gottes Hand nehmen, dann werden wir merken, dass sich dadurch Situationen entspannen. Dass wir neue Kräfte haben und vor allem, und das ist das Wichtige, eine neue Einsicht bekommen. Dann stellt sich die Sache ganz anders dar. Dann verstehen wir unser Kind viel besser. Wenn wir nicht immer da rangehen und sagen, es muss so sein und du musst dich so verhalten. Wenn wir das einmal loslassen, dann können wir die Situation mal betrachten und verstehen vielleicht auch, warum unser Kind diesen Weg geht. Können das viel besser verstehen und ihm dann auch positiv helfen und unterstützen. Ich bin die Magd des Herrn, sagt Maria. Vom ersten Hören klingt das wie Duckmäusertum. Ja, so ein Kadavergehorsam, wo man denkt, das ist ja wohl das Letzte. Aber es ist tiefe Weisheit. Und zwar bezogen auf diese Situation des Lebens, die man nicht verändern kann. Da können wir von Maria lernen, dass wir es aus Gottes Hand nehmen. Und einmal einen Schritt zurücktreten und zu gucken, ich gucke mir das einfach mal an. Und frage Gott oder sage zu Gott, du hast es zugelassen. Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich mich verhalten? Nehmt das Leben aus Gottes Hand. Maria, sie ist eine Glaubensheldin. Wir haben uns heute in der Predigt mit ihr beschäftigt und ich möchte nochmal die zwei wichtigen Punkte wiederholen, wo sie uns inspirieren kann für unseren Glauben. Die ist eine ganz andere Heldin als Muhammad Ali oder Alexander der Große. Na, sie ist eine Heldin, gerade weil sie auch ihre Schwachheit wusste und so Gott begegnen konnte. Sie hat sich die Worte Gottes zu Herzen genommen. Es ging da nicht links rein, rechts raus, sondern sie hat sich bewegen lassen von dem, was Gott ihr gesagt hat. Sie ist dem nachgegangen. Es kann uns inspirieren, gerade jetzt in der Adventszeit, wo so viele biblische Wahrheiten auf uns zukommen, dass wir das nicht einfach so hinnehmen, sondern dass wir uns fragen, was bedeutet das für mich persönlich? Und dann hat Maria verstanden, dass es gewisse Situationen im Leben gibt, die kann man nicht ändern. Und in diese Situation muss man sich fügen, man muss es aus Gottes Hand nehmen. Eben um eine neue Perspektive darauf zu bekommen und auch neue Kraft zu erhalten, um in dieser schwierigen Situation dann das Richtige zu tun und das Beste daraus zu machen. Wenn wir uns in der Adventszeit daran orientieren, dann wird Weihnachten ein Fest. Nicht wegen der Süßigkeiten oder der Geschenke, sondern weil wir den Kern von Weihnachten nicht verpassen. Der Kern von Weihnachten ist, Jesus kommt zu dir. Christus ist dir ganz nah. Finde diesen Kern. Empfange Christus in deinem Herzen. Amen.